Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Marc Lehmann.
Rumänien vor der Wahl. Politische Schlammschlachten und wüste Rhetorik prägen die Debatte. Die Kontrahenten decken einander mit Vorwürfen und Schimpfwörtern ein, bezichtigen sich gegenseitig des Machtmissbrauchs, der Korruption, des Betrugs. Für die Bürgerinnen und den Bürger ist es unmöglich, sich einen Überblick zu verschaffen und zu erfahren, wer wofür steht und welche Ideen anbietet. Dabei bräuchte Rumänien statt Politikerkrawall Lösungen. Stagnierende Wirtschaft, hohe Inflation, tiefe Löhne und tiefe Renten, eine niedrige Beschäftigungsquote quälen das Land. Abwanderung, ein marodes Gesundheitswesen, ein veraltetes Bildungssystem, die miserable Verkehrsinfrastruktur, die unproduktive Landwirtschaft. Doch das alles kommt im Wahlkampf kaum zur Sprache. Dafür werden unrealistische Versprechungen gemacht. Die Menschen sind derweil mit der Bewältigung ihres Alltags ausgelastet und mit jeder Wahl schwindet das Vertrauen in die Elite. Besuch in Fogarasch, eine Kleinstadt in Siebenbürgen, zwischen Brasov, zu Deutsch Kronstadt, und Sibiu, deutsch Hermannstadt, gelegen, am Fuße eines imposanten Gebirges, den südlichen Ausläufern der Karpaten, deren höchste Gipfel auf über 2.500 Meter hinaufreichen. Fogarasch mit seinen etwa 30.000 Einwohnern ist eine Provinzstadt, wie es viele gibt in Rumänien. Abseits der Wirtschaftszentren schlecht erschlossen, keine nennenswerte Industrie oder besondere Attraktionen, mit Ausnahme vielleicht der imposanten Burg aus dem 14. Jahrhundert, die aber wegen Sanierungsarbeiten seit Jahren nur eingeschränkt zugänglich ist. Es ist ein kühler Novembernachmittag. Auf dem zentralen Platz plaudern ein paar Dutzend Männer in der Sonne. Sie sind ohne Beschäftigung, sitzen, warten, trinken Kaffee aus der Thermoskanne und schauen den städtischen Angestellten zu, wie sie den riesigen Tannenbaum schmücken, der für die Adventszeit soeben mitten auf dem Platz aufgestellt worden ist. Aus dem Lautsprecher eines Glühweinhändlers scheppert in der Ferne Musik. Ein älterer Mann, der sich als Dumitru vorstellt, sitzt auf einer morschen Holzbank. Die Politiker ekeln uns an, das ist, was ich mitzuteilen habe, sagt der Mann mit Sonnenbrille und dichtem Schnurrbart. Auf dem Kopf trägt er eine schwarze Skimütze mit dem Namen eines Parlamentskandidaten, die er von einem Freund erhalten hat. Aber Dumitru trägt die Mütze verkehrt herum. Er möge keine Werbung machen für den Mann. Ich will endlich keine Lügen mehr hören, sagt er, sondern klare Antworten, Aussichten, keine so konfusen Allerweltsversprechungen. Eine Frau mit violett gefärbten Haaren mischt sich ein. Nach 22 Jahren der sogenannten Freiheit sollen sie uns endlich die Wahrheit sagen, statt selber nur immer die Profite einzusacken. Die Frau zeichnet ein düsteres Bild ihrer Heimat. Wir sind nicht mehr die Kämpfer, die wir einmal waren, sondern akzeptieren alles, was man uns vorsetzt. Was wir hier erleben, ist alles sehr trist. In einem der barocken Häuser, die den Hauptplatz säumen, hat die winzige Redaktion der lokalen Zeitung Monitorul ihren Sitz. Das Blättchen erscheint einmal wöchentlich und berichtet über das Geschehen in der Stadt Fogarasch und den umliegenden Dörfern. Chef und einziger festangestellter Redaktor ist Josif Baki, ein rundlicher Mitfünfziger mit Seehundschnauz und schalkhaftem Blick. In seiner Erscheinung erinnert er an den polnischen Revolutionshelden Lech Wałęsa. Baki versteht gut, dass sich die Leute auf dem Hauptplatz beschweren. Der Gang der Dinge sei in der Tat schlecht in dieser Stadt. Es gibt keine Arbeit, die Leute wandern aus. Das führt zu gewaltigen sozialen Problemen. Kinder, die ohne Eltern aufwachsen, Scheidungen. Ganze Wohnblocks stehen leer. An Weihnachten, wenn die Auswanderer kurz auf Familienbesuch kommen, habe Fogarasch jeweils ein ganz anderes Gesicht, sagt Baki. Ein freundlicheres. Mit gegen 25% liegt die Arbeitslosenquote in der Region weit über dem Landesdurchschnitt. Das ist zu einem guten Teil auf die Schließung der Nitramonia zurückzuführen, eines gigantischen Chemiekombinats, das zu kommunistischen Zeiten bis zu 15.000 Menschen beschäftigte. Die Fabrik stellte Sprengstoff und Munition her, auch Düngemittel und Plastik. Seit ihrer Schließung in den frühen 90er Jahren rosten die Anlagen vor sich hin. Nur einige wenige Teile wurden privatisiert und bieten heute höchstens noch einigen Dutzend Menschen Arbeit. Ersatz für die Nitramonia konnte bisher nicht gefunden werden. Fogarasch sei wirtschaftlich praktisch tot, stellt Lokaljournalist Baki fest. Investitionen gibt es kaum, weder aus dem In- noch aus dem Ausland. Projekte, die mit EU-Geldern finanziert werden könnten, Fehlanzeige. Alle behinderten sich gegenseitig, sagt Josef Baki. Die Behörden seien unflexibel, nicht in der Lage, Geschäftsideen zu fördern. Und lokale Platzhirsche verhinderten den Zuzug von Konkurrenten. So habe es zum Beispiel Jahre gedauert, bis eine deutsche Supermarktkette hier einen Laden eröffnen durfte, weil sie kein Grundstück zur Verfügung gestellt bekam. Die Bürokratie zu umständlich, die Steuern zu hoch, das schrecke auch potenzielle Rückkehrer ab, die als Investoren noch am ehesten in Frage kämen, weil sie immerhin einen Bezug zum Ort hätten. Aber Rückkehrer gibt es. Sie investieren im Kleinen, etwa im Tourismus in den Bergen oder in der Landwirtschaft. Norbert Stengel ist so ein Rückkehrer. Ein bisschen außerhalb der Stadt Fogarasch, auf einer Anhöhe mit prächtigem Blick auf die Karpatenkette, liegt sein Hof.
Guten Tag, Herr Stengel.
Guten Tag.
Lehmann, Schweizer Radio.
Deutlich.
Freue mich auch.
Norbert Stengel spricht akzentfrei Deutsch, ist aber ein Rumäne, ein sogenannter Siebenbürger Sachse. Seine Vorfahren ließen sich im Mittelalter hier nieder. 300.000 Sachsen lebten einst in Rumänien. Doch während des Ceausescu-Regimes und nach dessen Ende sind sie massenhaft nach Deutschland ausgesiedelt. Zurück blieben etwa noch 20.000.
Kommen Sie rein.
Danke.
Normalerweise ist das eigentlich der Sägewerkseingang. Der andere Eingang ist drüben.
Norbert Stengel ist wieder zurückgekehrt, nachdem auch seine Familie vor über 20 Jahren nach Stuttgart abgewandert war. Die Aussicht, dort von 8 bis 5 bei Mercedes am Fließband zu arbeiten, war für den 38-jährigen Hünen aber zu wenig verlockend. Er wollte zurück ins Land seiner Kindheit und brachte seine polnische Ehefrau Eva mit.
Wir haben uns in Deutschland kennengelernt, 15 Jahre lang dort gelebt und wir wollten dann irgendwann mal ein anderes Leben führen. Nicht dieses Kommerzielle, sondern ein bisschen mehr der Natur zugewandt.
Dass einer, der es in Deutschland geschafft hat, zurückkommt, das können die Leute hier nicht verstehen.
Alle wollen sie weg. Die meisten halten uns ja für verrückt. Wie kommen wir von Deutschland her und auf dem Bauernhof und machen hier und quälen uns und so weiter. Aber die haben vielleicht andere Vorstellungen vom Leben. Ich habe diese Vorstellung vom Leben nicht. Mir gefällt dieses Leben. Deswegen bin ich zurückgekommen.
Und auch Eva, die zwar in der Großstadt Warschau aufgewachsen ist, aber ihre Schulferien stets bei den Großeltern auf dem Land verbracht hatte, fühlt sich wohl.
Ich hatte ja auch Heimweh nach Polen und wo ich dann herkam das erste Mal, ich habe mich gefühlt wie zu Hause. Es ist herzlicher, es ist schöner.
Eva und Norbert haben den alten Hof des Urgroßvaters übernommen und bauen sich hier ihre Zukunft auf. Eva ist schon ungeduldig, möchte dem Besucher zeigen, was da alles entstanden ist. Stall, Sägewerk, Fremdenzimmer, alles Marke Eigenbau.
Nein, Eva, jetzt warte, dass wir ein bisschen reden.
Doch Norbert will lieber noch in der gemütlichen Küche bei Käse und Tomaten verweilen und über Gott und die Welt und vor allem über die hiesigen Probleme reden. Was ihm missfällt, dieser Pessimismus, der den Rumänen so eigen sei, diese Unlust, etwas anzupacken.
Würden die Leute anders zusammenhalten und würden die Leute ein bisschen mehr in die Zukunft gucken und auch versuchen, was zu verändern, gäbe es Perspektiven. Also ich persönlich sehe es positiv. Aber man muss es wollen. Man muss sich zusammenraffen. Ist ja klar, einen gedeckten Tisch nach Deutschland, einen festen Arbeitsplatz zu kriegen, das ist einfach. Aber sein kaputtes Land hier aufbauen, das ist schwer.
Frag zuerst, was du für dein Land tun kannst, bevor es etwas für dich tut. Nach diesem amerikanischen Leitmotiv lebt Norbert Stengel. Ein fremdes Denken hier.
Nein, nein, also auf keinen Fall engagieren. Auf keinen Fall engagieren. Das Rathaus muss für einen alles richten. Am besten noch Geld umsonst, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld. Man soll ja nichts tun.
Wer selber etwas erschafft und aufbaut, werde mit Neid betrachtet, angefeindet. Die Behörden selber machten einem ja das Leben schwer. Von ihnen sei nichts zu erwarten.
Also eher weniger, erwarte ich. Und wenn man was erwartet, eher was Negatives. Weil die Politik in diesem Land katastrophal ist. So ein korrupter Staat gibt es nicht zweimal in Europa.
Ein politisches Amt könne man sich praktisch nur erkaufen. Norbert Stengel hat selber mal einen Ausflug in die Politik gemacht und in seiner kleinen Landgemeinde für den Bürgermeisterposten kandidiert. Chancenlos.
Und wenn einer, der so denkt wie ich, so einen wollen sie nicht. Auch hier bei den Wahlen haben sie gesagt, den Sachsen wählen wir nicht, der tut uns nur arbeiten.
Das deutsche Arbeitsethos hat Norbert verinnerlicht. Er betreibt auf dem Hof ein Sägewerk mit einem Angestellten, führt extern auch Zimmermannsarbeiten aus und will bald mit der Herstellung von Möbeln beginnen. Alles im kleinen Stil, wie er betont. Eva möchte derweil eine Pension eröffnen, Agrotourismus. Die Zimmer im oberen Stock des Bauernhauses sind im Bau. Dafür kann sie sogar EU-Gelder beantragen. Und sie kümmert sich ums leibliche Wohl. Backt, erntet, melkt. Gerne melkt die zierliche Frau noch von Hand. Das liege drin. Ihre Biokühe würden ja schließlich keine Höchstleistungen erbringen.
Wie viel Milch gibt die Kuh so am Tag?
Jetzt im Moment so um die 5 Liter. Wir melken sie jetzt nur einmal am Tag. Sie gehen auf die Weide, auf die sogenannte Tschurte nennt man sie. Da gehen sie morgens raus, um 8 Uhr werden sie abgeholt von dem Kuhhirten und abends, so mit dem Tageslicht, zum 5 Uhr kommen sie heim.
Die Landwirtschaft, ein wichtiges Standbein der Stengels.
Wir machen uns Käse, Joghurt, alles Mögliche, in erster Linie für uns.
Produktion für den Eigenbedarf, das ist typisch in Rumänien. Viele Familien bewirtschaften eine Fläche von vielleicht 1-2 Hektaren, halten sich etwas Vieh und stellen hier, was sie für sich und allenfalls noch für die Verwandten in der Stadt brauchen. Auch Norbert und Eva Stengel wollen das vorläufig so halten. Von den paar Kühen und Schafen, Hühnern und Schweinen allein könnten sie nicht leben, sagt Norbert, der inzwischen auch im Stall steht und die Schweine füttert.
Fressen wie die Schweine. Erstmal wird der Hühnerkot gefressen, der ist nämlich eine Delikatesse für Schweine. Also im Hühnerhof lässt man einmal Schwein durch, dann ist es wie ein Staubsauger.
Norbert könnte sich schon vorstellen, die landwirtschaftliche Produktion dereinst auszuweiten, zum Beispiel mit den Nachbarn zusammenzuspannen, etwas effizienter und produktiver zu werden, aber die Leute seien skeptisch.
An die Leute, die ich rangegangen bin, die mir versprochen haben, die mir Projekte machen, die habe ich gesucht und habe sie gebeten, sie sollen das machen. Sie haben mir immer nur versprochen, haben aber nichts gemacht. Weil das alles hier noch nicht organisiert ist. Nichts ist richtig organisiert. Das Land ist ein wunderbares Land. Man muss mal nur wissen, wie man was draus macht.
Den Bauern sitzt noch die Angst im Nacken. Sie haben im kommunistischen Rumänien schlechte Erfahrungen gemacht mit der Kollektivierung. Jeder wurde enteignet, musste sein Land dem Staat zur Verfügung stellen und für die Kooperativen produzieren. Nun die Scholle herzugeben, das wenige Eigentum, das man besitzt, das wollen die meisten nicht. Einerseits verständlich, sagt der Bukarester Agrarspezialist Sorin Pislaru. Andererseits führe dieses Gärtchendenken zu einer hochgradig ineffizienten Produktion.
Produktivität ist forte redusse.
Zwar ist in Rumänien fast noch immer ein Drittel der Arbeitskräfte im Landwirtschaftssektor tätig, trotzdem trägt dieser nur 5% zum Bruttoinlandprodukt bei. Die Ländereien seien viel zu zersplittert. 1 Million Höfe, die nur ein kleines Stück Land bewirtschafteten.
Economia rurală este foarte, foarte fragmentată. Sunt 1 Million de gospodării care au în jur de 1-2 hectare.
Mit ihren veralteten Methoden bearbeiten diese Kleinbauern mehr als die Hälfte der gesamten Agrarfläche und erzielen eine derart magere Ausbeute, dass gegen 70% der Lebensmittel importiert werden müssen. Die Einfuhr von Äpfeln aus Südafrika, Tomaten aus Italien, Schweinen aus Deutschland ist billiger als die Produktion im eigenen Land. Dabei wäre das Agrarpotenzial riesig. Die Böden sind fruchtbar und noch nicht, wie vielerorts im Westen, überdüngt. Tatsächlich war Rumänien mal die Kornkammer Europas. Vor dem Zweiten Weltkrieg aß man Brot aus rumänischem Getreide. Um an jene guten Zeiten anzuknüpfen, bedarf es einer Strukturänderung. Die Anbauflächen müssten vergrößert werden. Die Bauern ihre Parzellen zusammenlegen, doch davor schrecken sie eben zurück, weil es sie fatal an die Zeit der Diktatur erinnert. Für viele Kleinbauern ist ihr Stückchen Land die einzige Existenzgrundlage. Mit europäischer Unterstützung versuche die Regierung deshalb, finanzielle Anreize zu schaffen, sagt Landwirtschaftsexperte Pislaru.
Aceste ajutoare de la Uniunea Europeană și în zootehnie și în agricultura propriu-zisă determină
Es steht viel Geld zur Verfügung, um die Landwirtschaft effizienter zu machen. Die EU hält im laufenden Finanzrahmen 2007 bis 2013 mehr als 8 Milliarden Euro bereit für Subventionen, die Regierung in Bukarest zusätzliche 2 Milliarden. Das Geld kommt aber nicht immer dort an, wo es sollte. Bisher profitieren davon weniger die Kleinbauern als vielmehr Großbetriebe. Betriebe wie Karm Olymp zum Beispiel, einer der größten Agrarkonzerne Siebenbürgens. Karm Olymp betreibt in der Region Fagarasch eine Großmetzgerei. Wir befinden uns im Schlachthof. Schweinehälften hängen an riesigen Fleischerhaken auf dem sonst fast klinisch sauberen Boden, tropft Blut. Ein Hochdruckreiniger spritzt die geschlachteten Tiere ab, bevor sie weiterverarbeitet werden. 50 Tonnen Fleisch werden hier täglich abgepackt und ausgeliefert. Die Dienstleistungen seiner Firma umfassten von der Viehzucht bis zum Vertrieb die gesamte Produktionskette, sagt Direktor Valentin Schoneriu. Karm Olymp produziert für den rumänischen Markt Frischfleisch und für den Export Wurstwaren und Konserven. Jede Woche seien mehrere 40 Tonner unterwegs nach Italien und Spanien, erklärt der Firmenchef stolz. Zum Sortiment gehören auch Milchprodukte. Karm Olymp betreibt zusätzlich eine Großmolkerei. Die Rohstoffe stammen ausschließlich aus den eigenen Farmen. Von Kleinbauern oder Kooperativen bezieht die Firma nichts, aus Gründen der Qualitätssicherung, wie Schoneriu betont.
Este automatizat, este foarte bună și avem un control integral al calității laptelui.
Valentin Schoneriu, Mitte 50, ist Herr über 800 Angestellte und damit der größte Arbeitgeber in der Region. Aber nach Patron sieht er nicht aus. Holzfällerhemd, ausgebeulte Jeans, Windjacke. Der gelernte Forstingenieur hat seine Firma nach der Revolution aus dem Nichts aufgebaut, hat eine marode staatliche Metzgerei aufgekauft, abgewirtschaftete Kooperativen zu neuem Leben erweckt, in aufreibender Überzeugungsarbeit Land erworben, teils vom Staat, teils von Privaten und trotz aller Rückschläge immer an seine Idee geglaubt. Westliche Geschäftspartner, die zunächst Interesse an einer Beteiligung zeigten, hätten ihn ausgelacht und gesagt, er solle sich spezialisieren und nicht so verzetteln. Doch heute lacht Schoneriu.
S-a dovedit până în ziua de astăzi că dacă n-aș fi avut un lanț complet,
hätte ich auf diese Leute gehört, wäre ich längst pleite, meint er. Etwas EU-Finanzhilfe nahm er in Anspruch, konnte aber sonst auf politische oder behördliche Unterstützung nicht zählen. Wohl, weil er die Machtspielchen nicht mitmacht, wie er mutmaßt. Unterstützt werde vom Staat ohnehin nur, wer nichts tue, dafür die richtigen wähle, sagt der Direktor höhnisch.
Dar vă pot spune că statul la ora aceasta nu îi ajută pe nici unii care produc, îi ajută în general pe cei care stau.
Wenn es so weitergeht, würden die Rumänen bald mit ausgestreckten Händen am Wegrand stehen und darauf warten, dass ihnen der Westen ein Almosen zuwirft.
La ce ne aruncă Occidentul când are posibilitatea.
An die Politik hat Schoneriu längst keine Erwartungen mehr, schon gar nicht an die Herrschaften im fernen Bukarest. Schon wichtiger wäre es, wenn sich die lokalen Behörden öffnen und den viel diskutierten Bürokratieabbau vorantreiben würden. Im Moment müsse man noch jede Bewilligung erdulden und dafür erst noch hohe Gebühren entrichten.
Afară de faptul că este foarte greu să obții o autorizație și să funcționezi în condiții legale în această țară.
Schoneriu fordert ein freundlicheres Geschäftsklima für kleine und mittlere Unternehmen. Nur sie seien in der Lage, Arbeitsplätze zu schaffen und die Abwanderung, vor allem der Jungen, zu stoppen.
Da, bine.
Eintritt ins Bürgermeisteramt von Fagarasch. Das Rathaus befindet sich am Hauptplatz, wo der riesige Christbaum inzwischen in seiner ganzen Pracht steht und die unbeschäftigten Männer noch immer ihre Zeit totschlagen. Mit welchen Konzepten will der Bürgermeister seiner Stadt wieder auf die Sprünge helfen, die Wirtschaft fördern, den Bevölkerungsschwund stoppen? Sorin Manduk ist ein großgewachsener, schlanker Mann im eleganten Anzug. Früher hatte er Handball gespielt, Pokale in seinem Büro zeugen davon. Manduk kommt sofort zur Sache, sagt, dass auch ihm die Abwanderung nach Italien, Spanien, Deutschland Sorgen mache.
În principal, tinerii au plecat îndeosebi spre Italia, Spania, Germania. În primul rând, cred că lipsa infrastructurii e de vină.
Leider ist es nicht gelungen, Ersatz zu finden für das Chemiekombinat, das bis zur Revolution 15.000 Menschen eine Arbeit bot.
Nu a fost posibil să atragem firme care să asigure locuri de muncă și să ia locul celor
Stadtpräsident Mandup bezichtigt seine Vorgänger der Tatenlosigkeit. Doch fragt man ihn nach seinen Rezepten, fällt auch ihm nicht allzu viel ein.
Din păcate, legislația nu permite acorzi mari facilități. Se poate merge pe anumite facilități privind impozitul.
Käme eine Firma mit der Absicht, hier viele Arbeitsplätze zu schaffen, würde man sicher über Steuererleichterungen reden können. Für finanzielle Anschubhilfe reiche das Geld nicht. Freie Parzellen, um etwas aufzubauen, gäbe es zwar genügend, sagt Manduk und macht jetzt eine ernste Miene. Aber das Land sei in Privatbesitz und deshalb für die öffentliche Hand nicht verfügbar.
Sunt foarte multe terenuri libere, dar majoritatea sunt private.
Mit einem Budget von nur rund 5 Millionen Euro im Jahr für die 30.000 Einwohnerstadt seien ihm die Hände gebunden, klagt der Bürgermeister. Er wünscht sich deshalb mehr Unterstützung von der Zentralregierung, aber von dort komme nicht viel. Manduk hofft auf den Tourismus. Das prächtige, noch recht unberührte Gebirge könnte eine Sogwirkung entfalten und die Făgărașă Burg, die gerade renoviert wird, sein Lieblingsprojekt.
Și cred că o a doua șansă o reprezintă resuscitarea turismului prin punerea în valoare a cetății Făgărașului.
Sorin Manduk kann aber nur schlecht verbergen, dass letztlich auch er ziemlich rat- und machtlos ist, um seiner Stadt neue Impulse zu geben. Doch von wem sollen die Ideen sonst kommen? Von der Jugend vielleicht? Was denkt sie? Was will sie? Was sind ihre Möglichkeiten? Besuch im Lyceum Dragușanu in Victoria, einer Kleinstadt im Bezirk Făgăraș. In der Schule werden 300 Kinder und Jugendliche unterrichtet, von der ersten bis zur Matura-Klasse. Das Backsteingebäude erinnert ein wenig an ein englisches College. Und auch im Innern wirkt die Schule aufgeräumt, wenn auch ihre Ausstattung sehr bescheiden ist. Die 12. Klasse ist gerade beim Englischunterricht.
A jar of marmalade, orange juice, grass.
Die 23 Schüler sind konzentriert bei der Sache. Im Sommer machen sie die Matura.
Goodbye.
Goodbye.
Und später, was sind die Pläne? Nur Razvan getraut sich zu sprechen. Razvan Siminiuk, der dies aber nicht vor versammelter Klasse tun will, sondern in einem Nebenraum. Der 18-Jährige ist der Klassenprimus. Er hat schon an Schülerolympiaden teilgenommen und Preise gewonnen. In Biologie, Chemie, Physik.
I won also prize there. I have prizes in biology, in chemistry, in physics.
Razvan weiß schon genau, was er mal werden will. Arzt. Das Studium möchte er in Cluj absolvieren, der größten Stadt Siebenbürgens. Auch wenn er den Studienplatz noch nicht auf sicher hat, Razvan zweifelt nicht daran, dass er ihn bekommen wird.
I don't have a place there, but if I win a prize at the National Olympics the next year, I have a guaranteed place there.
Wenn er bei der nächsten Schülerolympiade auch wieder einen Preis hole, sei ihm das Medizinstudium garantiert. Und anschließend ins Ausland, am liebsten nach Skandinavien. Razvan sieht seine Zukunft nicht in Rumänien. Einer wie er sei hier nicht gefragt.
The higher powers in this country, government, president of this country, rejects us. Why should I stay when you don't want me?
Warum soll ich bleiben, wenn mich die Politik ja gar nicht will? Der schmächtige junge Mann mit der großen Brille wirft den Politikern vor, Leistung nicht ausreichend zu fördern und zu honorieren. Warum wird nicht in die Bildung und Forschung investiert, ins Gesundheitswesen? Wer etwas erreichen wolle, sei in Rumänien fehl am Platz, glaubt Razvan. Die Schule werde total vernachlässigt. Es sei einzig dem persönlichen Engagement der Lehrerschaft zu verdanken, dass man doch noch etwas lerne. Aber der Lehrplan, chaotisch, die Einrichtungen völlig unzureichend. Nicht einmal ein Labor gäbe es. Chemie lerne man hier nur in der Theorie, statt in Experimenten.
We don't have laboratories. That's the problem. I can do chemistry, but only theoretical.
Nein, sagt Razvan, er fühle sich einem Land nicht verpflichtet, das ihm keine Möglichkeiten biete. Er wolle als Arzt dereinst nicht auf Bestechungsgeld von den Patienten angewiesen sein, um über die Runden zu kommen, sondern anständig und ehrlich bezahlt werden. In Rumänien sei das nicht möglich. Es komme ihm vor, als wollten die Politiker die Menschen künstlich dumm halten, um sie besser führen zu können.
The government doesn't encourage performance. They think that if they make us stupid, they can lead us better.
So wird auch der 18-jährige Razvan das Land verlassen, wie so viele junge Menschen vor ihm, die hier eigentlich dringend benötigt würden.
Un om al locului, Valeriu Vătavu. Un om născut, crescut și educat în acest colegiu.
Es ist Wahlkampf in Rumänien. Bald wird ein neues Parlament gewählt. Und in solchen Zeiten werden gewöhnlich viele Ideen herumgeboten und Versprechungen gemacht. Auch jetzt wieder. Überall schrille Wahlwerbung. Autos mit Lautsprechern auf dem Dach, die Parteiparolen in die Welt posaunen. Die Innenstädte sind übersät mit Plakaten. Manchmal erstrecken sie sich sogar über ganze Häuserfassaden. Vor den Wahlspots im Fernsehen kann sich das Publikum kaum retten. Und alle verkünden dasselbe: höhere Renten, mehr Jobs, mehr Geld von der EU. Eine sachliche Debatte finde aber nicht statt, sagte Politologe Sorin Ionica.
Politicians are not there, and there's a feeling that it doesn't pay to discuss such things during the campaign. But there's not even a hint.
Politik sei in den Politikerdiskussionen eigentlich abwesend. Niemand spreche die ernsten Themen seriös an. Man wisse als Bürger schlicht nicht, wen man wählen solle.
Or taxation. You don't know whom to vote for.
Ein Treffen mit Kelemen Hunor, einem Spitzenpolitiker. Hunor war bis letzten Frühling Kulturminister, jetzt ist er Top-Kandidat der ungarischen Minderheitenpartei. Auch er sagt, die Schaffung von Arbeitsplätzen habe 2013 absolute Priorität.
Zona economică, crearea locurilor de muncă, prima prioritate pentru 2013.
Doch auch Hunor fällt auf die Frage nach dem Wie nicht viel mehr ein, als auf das ominöse Steuerthema zu verweisen. Die Steuern seien zu hoch, sie schreckten ab und verleiteten zur Hinterziehung.
După aceea propunem o colectare mai mare, o disciplină fiscală mult mai mare, cam 46% din
erhöhte Disziplin dank tieferen Steuern. Das beschere dem Staat letztlich Mehreinnahmen, die er in den Arbeitsmarkt investieren könne. Nachdem der von der Kampagne sichtlich Gestresste aber seine Parolen verkündet hat und plötzlich merkt, dass er gegenüber einem ausländischen Journalisten nicht unbedingt wahlkämpferisch aufzutreten braucht, hält Kelemen Hunor inne und anerkennt, dass die Menschen in Rumänien wohl langsam genug hätten von den vielen Versprechungen. Es gebe gute Gründe, weshalb die Leute auf dem Hauptplatz von Făgăraș sagen, die Politiker ekelten sie an. Ja, sagt Hunor, er verstehe in einem gewissen Sinne die Politikverdrossenheit. Die Politiker versprechen Dinge, die nicht umsetzbar sind. Sie schüren Erwartungen und enttäuschen die Menschen. Das sagt Kelemen Hunor, selber ein Spitzenpolitiker. Seine Einsicht nährt die Hoffnung, dass noch weitere aus seiner Klasse zu dieser Erkenntnis kommen. Zeit wäre es.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.